Herzlich willkommen zu unserem Mittwochabend im Buddha-Haus. Für diejenigen, die die letzten Mittwoche nicht hier waren, werde ich ganz kurz nur erklären, von was wir hier die Abende gesprochen haben. Seine Lehrrede des Buddhas, die heißt Tiefsinnige Fragen. Und da ist ein Mensch, der ihn fragt um verschiedene Dinge. Und wir sind bei der Frage, wie ist einer kundig und von durchdringender Weisheit? Und die Antwort des Buddhas darauf ist, dass man die vier edlen Wahrheiten durchschauen und üben soll. Und dann ist man kundig und von durchdringender Weisheit. Die vier edlen Wahrheiten, wir sind bei der vierten. Und zwar heißt der edle achtfache Pfad, der sozusagen der Weg zum Glück beschreibt. Er beschreibt aber den Weg zum Glück durch eigene Arbeit und nicht durch Dinge, die man bekommen kann, sondern nur durch Dinge, die man machen muss. Und daher machen sehr wenig Menschen. Das ist mit Arbeit verbunden, mit innerer Arbeit. Dabei ist nichts zu kriegen. Es handelt sich die ganze Zeit nur um Loslassen. Und dieser edle achtfache Pfad ist sozusagen der Kern und die Essenz von dem, was der Buddha als Praxis gelehrt hat. Er hat tausende von Lehrreden gegeben, 17.500 in unserer Tradition, und natürlich von verschiedenen Gesichtspunkten aus gelehrt. Aber gerade diese edle achtfache Pfad enthält in Kürze alles, was wichtig ist. Hier sagt der Buddha in dieser Lehre überhaupt nichts drüber aus. Er sagt nur einfach, die vier edlen Wahrheiten soll man wissen. Wir beschäftigen uns heute also schon zum vierten Mal mit diesem edlen achtfachen Pfad. Der edle achtfache Pfad ist in drei Teile geteilt. Heißt auf Pali Sila, Samadhi und Panya. Das heißt, tugendhaftes Benehmen, Moral, das ist der erste Teil, von dem wir gesprochen haben. Und der zweite Teil ist die Konzentration, Samadhi. Das ist das, wovon wir jetzt gerade sprechen. Der dritte Teil ist Weisheit, Einsicht, Klarblick. Alle drei üben wir. Jeder, der meditiert, jeder, der sich mit der Buddha-Lehre beschäftigt, muss alle drei üben. Es geht also niemals nur, dass man nur etwas meditieren möchte. Es funktioniert einfach nicht. Man merkt es auch sehr schnell, dass es nicht funktioniert. Wenn man sich nicht auch mit der Grundlage beschäftigt, nämlich mit der Tugend. Diese Grundlage können wir die weltliche Ebene nennen. Es ist die Ebene, die wir tagtäglich in der Welt beschreiten, wie wir uns benehmen. Und unser Benehmen an sich brauchen wir nur unser Gewissen zu befragen. Und es würde sehr deutlich antworten. Aber häufig wird das auch nicht getan und so kommt man in Schwierigkeiten. Aber das ist eine Grundlage für jedes harmonische Leben. Ob man nun ein spirituelles Leben führen will oder meditieren will oder nicht, hat eigentlich damit überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Grundlage. Aber zum Meditieren ist es absolut nötig. Und vor allen Dingen hat der Buddha gesagt, es ist darum nötig, eine Grundlage der Moral zu haben, damit man keine Reue empfindet, keine Gewissensbisse, dass man nicht sich irgendwelche Vorwürfe zu machen braucht. Denn, er hat außerdem gesagt, ein Mensch muss ein ruhiges Gewissen und einen Geist haben, der sich auch freut, um meditieren zu können. Nun sind wir heute bei der Meditation angelangt, das heißt bei dem Schritt in dem achtfachen Pfad, der die rechte Konzentration heißt. Die anderen beiden Schritte, die dazugehört haben, die wir schon besprochen haben, hießen die rechte Anstrengung und die rechte Achtsamkeit. Die gehören auch dazu. Aber heute sind wir bei der rechten Konzentration angelangt, was natürlich vielleicht noch von mehr Interesse ist als die anderen Schritte, denn vielleicht ist es gerade von großem Interesse, Meditation zu erlernen oder darüber mehr zu erfahren. Aber um noch einmal zu wiederholen, die anderen Schritte gehören dazu, das Benehmen, dass man ohne Reue und ohne Gewissensbisse, ohne Selbsttadel leben kann, ist sehr wichtig. Selbsttadel ist Selbsthass und macht einem das Leben äußerst schwer. Und wenn man sich selbst hasst, hat man es ganz leicht, auch andere zu hassen. Denn Hass ist Hass. Ist ganz egal, wie man sich davor nimmt. Das heißt also, eine Grundlage zu schaffen im eigenen Herzen, die liebevoll und mitfühlend ist für sich selbst und andere. Die rechte Konzentration heißt dieser Schritt auf Pali Sama Samadhi. Sama heißt immer recht und Samadhi ist vielleicht ein Wort, das man schon mal in irgendwelchen Büchern gesehen hat und gelesen hat. Samadhi bedeutet nichts anderes als Konzentration. Es bedeutet nicht sofort irgendwelche überweltlichen Zustände und es bedeutet auch nicht irgendwelche außergewöhnliche Konzentration. Es bedeutet einfach Konzentration. Das ist alles, was es heißt. Es kann natürlich und es sollte auch eines Tages zu einer außergewöhnlichen Konzentration führen. Diese außergewöhnliche Konzentration ist aber nur darum außergewöhnlich, weil so wenig Menschen sie praktizieren. Sie ist nicht außergewöhnlich, weil sie für den menschlichen Geist etwas Abwegiges ist, sondern nur darum, weil es nicht praktiziert wird. Wenn mehr Menschen oder viele, viele Menschen es praktizieren würden, dann würde man es gar nicht mehr für außergewöhnlich halten. Dann wäre es gewöhnlich. Und die Menschen, die sich darauf eingelassen haben, die Konzentration zu üben, ständig und stetig, sind natürlich zuerst überrascht von den Resultaten, aber nachher ist das alles selbstverständlich. Alles, was man geübt hat, kann man. Und dann ist es selbstverständlich. So wie der Geist sich benimmt, ist dann eine Selbstverständlichkeit. Um erst einmal von der rechten Konzentration, von ihrem Anfang zu sprechen, ist es wichtig festzustellen, dass selbst eine Sekunde der Konzentration recht ist. Was man sich nicht vorzustellen braucht und auch nicht soll, dass rechte Konzentration nur dann überhaupt in Frage kommt, wenn man sich vollkommen schon konzentrieren kann. Die meisten Menschen auf der Welt können es überhaupt nicht und die, die meditieren, können es natürlich nur zu kleinem Teil, weil man da üben muss, also längere Zeit üben muss. Aber selbst eine Sekunde der Konzentration ist schon recht. Und zwar, es ist darum recht, wenn wir wissen, wieso wir es tun. Wenn wir ein wirklich klares Bild in uns haben, wieso wir uns überhaupt hinsetzen zum Meditieren. Und nicht sofort den Mut verlieren, wenn es nicht das bringt, was wir uns vorgestellt haben. Denn das, was wir uns vorgestellt haben, ist vielleicht gar nicht das, was es uns bringen sollte. Vielleicht haben wir etwas fantasiereiche Vorstellungen oder wieder einmal das, was bei uns, beim Menschen, das Üblichste ist. Wir wollen etwas bekommen. Selbstverständlich, wenn es so weit gekommen ist, dass wir genügend geübt haben, bekommen wir etwas. Aber nur, wenn wir alles andere schon losgelassen haben. Daher fängt es mit der rechten Konzentration in der ersten Sekunde an. In der ersten Sekunde, wo man sich hinsetzt. Diese erste Sekunde des Hinsetzens ist erstens einmal ein Entschluss. Ich habe den Entschluss gefasst, zu meditieren. Dazu gehört wahrscheinlich auch das Verständnis, dass dieser Entschluss die Innenschau beinhaltet. Es gehört bestimmt dazu das Verständnis, dass dieser Entschluss auch damit verbunden ist, die weltlichen Gedanken loszulassen. All das bringt gutes Karma. Selbst wenn es nur ein Moment ist, dieser Entschluss, so haben wir dadurch einen Weg eingeschlagen, der uns zu anderen Horizonten bringen kann und andere Perspektiven eröffnet, als diejenigen, die wir im täglichen Leben immer wieder benutzen und antreffen. Dass diese Horizonte und Perspektiven des täglichen Lebens uns nicht befriedigen, das haben wir wahrscheinlich schon gemerkt. Dass sie nötig sind, haben wir auch schon gemerkt. Wir sind also sozusagen in einer Zwickmühle. Das ist eins von unseren vielen menschlichen Problemen. Wir müssen, aber es ist nicht das, was wir eigentlich wollen. Und da werden sehr viele Fehler gemacht. Ganz extrem zum Beispiel, ich gebe jetzt nur mal ein Beispiel, was äußerst extrem ist, hat mich ein Vater angerufen, gerade vor einigen Tagen, dessen Sohn so unglücklich ist, 26 Jahre alter Sohn, so unglücklich ist mit dem weltlichen Leben, dass er Selbstmord begehen will. Eine totale Extremität, die im Buddhismus vollkommen abgelehnt wird. Selbstmord ist Mord. Aber das erzähle ich nur, um einmal zu zeigen, wie weit das führen kann, die Unzufriedenheit. Andererseits wieder kann das weltliche Leben mit den Sinnesvergnügungen auch so weit führen, dass man sich denen immer nur wieder hingibt und gar nicht den Weg sucht zu einem spirituellen Wachstum. Das ist das andere Extrem. Sich die Sinnesvergnügungen immer wieder und immer wieder zu suchen und mit ihnen sozusagen so zu leben, dass man glaubt, dass man dadurch die Erfüllung finden wird. Ein intelligenter Geist weiß, dass wir wohl in der Welt leben müssen, weil wir diesen Körper haben, unseren Verpflichtungen nachkommen müssen, aber dass es etwas gibt, was dieses weltliche Leben transzendiert. Das dann zu finden, da kommt dann das Wort Meditation und auch die Suche nach dem, was uns vielleicht die Meditation bringen kann. Das Erste, was wir also haben, ist ein Entschluss. Ohne den Entschluss geht's nicht. Dieser Entschluss muss tagtäglich erneuert werden. Es hat keinen Sinn, sich einmal hinzusetzen zur Meditation, und es geht sogar vielleicht ganz gut, und der Geist sagt, ach, das ist ja wunderbar, das mache ich jetzt jeden Tag, für den Rest meines Lebens. Das funktioniert nicht. Das ist zu lange. Es ist möglich, sich morgen früh vorzunehmen, jetzt werde ich meditieren. Und wenn es geht, auch noch morgen Abend und dann nächsten Morgen wieder. Und dazu wäre vielleicht noch zu sagen, dass für Anfänger 30 Minuten genügen, aber unter 30 Minuten es im Allgemeinen nicht sehr sinnvoll ist, weil der Geist Zeit braucht, bis er sich beruhigt. Er ist die ganze Zeit, nämlich tagsüber, angespannt. Und zwar von den ganzen Sinneskontakten, die wir haben. Alles, was wir hören, sehen, riechen, schmecken, antasten und denken, unsere ganzen Sinneskontakte, müssen im Geist verarbeitet werden und werden im Geist verarbeitet. Er ist also enorm überarbeitet. Und daher braucht er Zeit, bis er sich zur Ruhe setzen kann. So dass etwa unter 30 Minuten nicht sinnvoll ist. Für diejenigen, die schon länger meditieren, ist natürlich die Norm eine Stunde, aber für einen Anfang genügen 30 Minuten und das kann man dann erhöhen. Dieses Entschlussfassen macht gutes Karma, denn es ist ein Entschluss zum Guten. Und der Buddha hat gesagt, Karma, ihr Mönche, erkläre ich, sind die Absichten. Daraus kann man jetzt ganz deutlich entnehmen, dass die Absicht schon gutes Karma macht. Ob dann die Meditation funktioniert oder nicht, ist überhaupt gar kein Thema dabei. Das gute Karma ist gemacht durch die Absicht. Allerdings, wenn man jetzt sitzt auf dem Kissen und sich versucht zu konzentrieren und es funktioniert gar nicht, Geist geht in die Welt hinaus, muss man die Absicht immer wieder erneuern. Damit man nicht mit dem Geist so in die Weite schweift, dass man gar nicht mehr zurückkriegen kann. Das kann auch passieren. Und vor allen Dingen am Anfang. Interessant ist dabei, dass man das erkennen soll, aber sich nicht selber tadeln. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man nämlich, man möchte gerne meditieren, wieso auch nicht, ist ja eine, scheinbar eine gute Sache und es wird angeboten. Und dann geht's nicht. Und dann hat man niemanden, mit dem man böse sein kann. Keiner sagt was, keiner tut was, Lehrer hat sich größte Mühe gegeben, geht doch nicht. Na, dann ist man sich selber böse. Das nützt auch nichts. Bössein ist Bössein. Das nützt überhaupt nichts. Aber Erkennen ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dieses Erkennen wird bei der Meditation durch das Etikettieren eine große Hilfe, auch fürs tägliche Leben. Das Etikettieren, was ich schon öfter hier angesprochen habe und jetzt damit in diesem Zusammenhang noch einmal erklären möchte, ist das Erkennen der Gedanken, des Gedankenganges, der dort die Meditation jetzt unterbricht oder überhaupt nicht erstmal zur Blüte bringen lässt. Und diese Etikettieren ist sozusagen eine Verdeutlichung, was der eigene Geist eigentlich macht. Dadurch haben wir den Vorteil, dass wir unseren Gedankenmuster einmal kennenlernen. Denn es dauert nicht lange und wir merken, dass es sich immer wieder um ganz ähnliche Gedankengänge handelt. Da sind zum Beispiel Menschen, die sehr gerne planen. Planen sich was aus für die nächste Woche, fürs nächste Jahr oder für überhaupt für den nächsten Tag oder für diesen Abend. Dann sind solche Menschen, die gerne hoffen. Die unterhalten sich über ihre Hoffnung mit sich selber natürlich. Wie das einmal sein könnte, man wirklich meditieren kann. Was man darüber schon gehört hat vielleicht oder gelesen hat. Das sind die Menschen, die gerne Hoffnung haben. Dann gibt es die natürlich auch, die leicht negativ werden. Und die sagen, das hat ja sowieso keinen Sinn, ich mache was anderes. Und unterhalten sich darüber mit sich selber. Wenn man das aber objektiv erkennt, daneben steht sozusagen als Zuschauer und ein Etikett draufklebt, braucht man sich nicht mit diesem Gedanken zu identifizieren. Das hört sich jetzt vielleicht gar nicht wichtig an oder auch ganz einfach. Dabei ist das der erste Schritt zur Freiheit. Sich mit dem eigenen Gedanken nicht zu identifizieren, sondern ihm einfach einen Namen zu geben. Man steht daneben und sagt so, das heißt Hoffnung. Oder das heißt Plan. Oder das heißt Negativität. Oder das heißt Erinnerung. Oder das brauche ich jetzt nicht. Was immer es sei. Im Moment, wo wir diese Objektivität unseren eigenen Gedanken gegenüber einmal hochbringen, haben wir nicht mehr das Gefühl, das bin ich, sondern wir wissen ganz deutlich, aha, ein Gedanke, der mich bei der Meditation jetzt unterbrochen hat. Und das Interessante dabei ist auch, dass in dem Moment, wo man ein Etikett gibt, der Gedanke zerbricht. Es kann natürlich sein, dass sofort ein neuer kommt. Da muss man wieder ein Etikett geben. Aber derjenige, der die Sache beobachtet, ist nicht mehr derjenige, der es gedacht hat. Man hat also sozusagen Halt geboten. Und da man Halt geboten hat, lernen wir das Ersetzen. Nichts kann wichtiger sein als das Ersetzen lernen. Das ist der Weg zum Glück. Und wie ich am Anfang sagte, es ist nicht etwas, was man bekommt, sondern etwas, was man machen muss. Für die Meditation ist das ein Ersetzen insofern, dass wir den Gedanken, dem wir ein Etikett aufgeklebt haben, mit der Achtsamkeit auf den Atem ersetzen. Das heißt also, wir haben etwas anderes vor. Wenn uns das gelingt und auch selbst nur eine Sekunde gelingt, und das kann jedem gelingen, das ist nicht schwierig, haben wir eine Sicherheit gewonnen, dass wir unsere Gedanken nicht fortführen müssen, wenn sie uns nicht beglücken. Eine größere Gabe brauchen wir gar nicht. Wir müssen die Gedanken, die uns nicht beglücken, nicht weiter fortführen. Wir können sie mit etwas anderem ersetzen. Hier in diesem Fall bei der Meditation ersetzen wir es mit der Achtsamkeit auf den Atem. Im täglichen Leben kann es anders aussehen. Im täglichen Leben ist das Ersetzen, vom Buddha so genannt, Ersetzen mit dem Gegenteil. Wenn wir also, sagen wir mal, wir sind ärgerlich auf jemand, dann ist die Anweisung, das mit Mitgefühl und liebender Güte zu ersetzen. Das geht nun nicht immer. Das ist manchmal recht schwierig. Vielleicht haben wir uns schon eingeredet, dass dieser Mensch wirklich unmöglich ist und man kann da überhaupt nichts Gutes empfinden und man ist berechtigt, sich zu ärgern. Dazu gehört aber als nächster Gedanke, wenn ich mich ärgere, dann tue ich mir selber nichts Gutes. Ich tue mir nur selber weh. Wozu das alles? Dann sagt der Geist vielleicht, ja, das stimmt, aber deswegen kann ich den doch nicht lieben. Das stimmt auch. Das muss man üben. Da gibt es dann einen Ausweg. Da kann man einen Ausweg finden aus diesem Dilemma. Und zwar, sich mit ganz etwas anderem beschäftigen. Nicht den Ärger weiterführen, sondern sich vielleicht an den Wiesenblümchen erfreuen. Nur als Beispiel. Es gibt ja viele Sachen, die man unternehmen kann in dem Moment. Oder sich an etwas erinnern, wo man Liebe und Mitgefühl empfunden hat. Oder wo es ganz einfach ist, das zu empfinden. Es ist ein Ausweg. Es ist noch nicht das Ideale. Aber es ist auf jeden Fall bedeutend besser, als den Ärger fortzusetzen. Hier in der Meditation wird uns diese Wahl an sich nicht gelassen, sondern was immer wir tun, wir machen ein Etikett, geben ein Etikett und ersetzen mit der Achtsamkeit auf den Atem. Das heißt also, wir haben den großen Vorteil, dass wir das Etikettieren lernen, was wir im täglichen Leben dann brauchen, und wir haben den großen Vorteil, dass wir uns mal auf diese Weise nicht mit unseren eigenen Gedanken identifizieren, sondern ihnen sozusagen als ein Beobachter gegenüberstehen. Der eigene Beobachter zu werden, bedeutet Achtsamkeit. Achtsamkeit war das Thema, was wir vorige Woche besprochen haben und ist sozusagen der Anfang von jeder spirituellen Praxis. Auf sich selber aufpassen. Es ist nicht möglich, irgendetwas auf dem spirituellen Wege zu tun. Es ist überhaupt nicht möglich, irgendetwas zu tun, auch auf dem materiellen Wege, ohne achtsam zu sein. Je achtsamer wir sind, desto einfacher ist unser Leben. Wir haben weniger Streitereien, weniger Argumente, weniger Unfälle. Es ist alles viel einfacher, je achtsamer wir sind. Diese Achtsamkeit lernen wir in der Meditation und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das in der Meditation lernen und das ist rechte Konzentration. Und je einspitziger diese Achtsamkeit wird, desto mehr können wir sie im täglichen Leben verwenden, desto rechter ist die Konzentration und desto mehr unterstützen wir die innere Läuterung. Und das ist der Punkt, den wir auf jeden Fall im Auge behalten müssen. Dass Meditation dazu verwendet wird, um die innere Läuterung hervorzurufen. Es ist nicht eine, was auch manchmal geglaubt wird, es ist nicht eine Übung, den Atem zu betrachten, das ist nur eine Methode. Es ist nicht eine, das Ziel ist nicht, Visionen zu haben. Die Idee der Meditation ist nicht, da abgehoben zu sein. Es ist nicht, dass man irgendwie sich dann vielleicht besser vorkommt. Es ist die innere Läuterung, die dadurch angesprochen wird. Die innere Läuterung findet automatisch statt. Muss natürlich im täglichen Leben weitergeführt werden. Diese Automatik der Läuterung ist insofern, dass jede Sekunde der Konzentration ist eine Sekunde der Läuterung. Und wenn ich mich nur eine Millisekunde auf den Atem konzentrieren kann, dann habe ich eine Millisekunde der Läuterung. Wenn ich das dann mehrere Sekunden, Minuten und so noch weiter führen kann, so ist die Läuterung automatisch. Weil der Geist glücklicherweise nur eine Sache zur Zeit tun kann. Er kann sich zwar sehr schnell ändern. Der Buddha hat gesagt, wir können 3000 Geistesmomente im Blinken eines Augenlides haben. Ein unangenehmer Gedanke, den wir auch meistens gar nicht ausführen. So viele Gedanken haben wir nicht, dass es 3000 sind, aber es ist möglich. Das heißt aber dennoch, dass sie nicht gleichzeitig hochkommen. Sodass die Konzentration, die selbst nur ganz momentan ist, es uns ermöglicht, jegliche Negativität, jede Begierde in dem Moment loszulassen. Und dadurch kommt die Läuterung automatisch. Muss man natürlich tagtäglich tun. Und je öfter und je länger, desto besser. Und man muss es unterstützen im täglichen Leben durch dieses Ersetzen des Unheilsamen mit dem Heilsamen. Das heißt also, die Negativitäten mit den heilsamen Gedanken ersetzen oder die Flucht einschlagen und etwas ganz anderes denken. Aber diese Automatik der Läuterung ist unerlässlich. Selbst wenn man die besten Absichten hat, und die meisten Menschen, möchte ich schon sagen, haben gute Absichten. Es funktioniert nur leider nicht. Wenn man die besten Absichten hat, gut zu sein, Gutes zu tun, gut zu denken, gut zu handeln, es kommt doch immer was dazwischen. Und dann glauben wir, es ist vielleicht der böse Nachbar, dem es nicht gefällt. Oder, wie immer der auch heißen mag, der Partner, der Chef, die Kinder, die Eltern, wer immer es sein mag, sind dazwischen gekommen. Und dadurch konnte man dann nicht mehr gut denken, gut sein, gut handeln. Die Automatik der Läuterung in der Meditation verhindert diese Gedankengänge. Denn im Moment, wo so ein Gedankengang hochkommt und der Geist hat etikettieren gelernt, sagt er, aha, ich bin jetzt dabei, einen Sündenbock zu finden. Dabei waren es meine eigenen Gedanken. An sich ganz einfach, ne? Wenn das die ganze Welt machen würde, würde sie anders aussehen, wie sie aussieht. Es ist so einfach, dass man selbst nicht drauf kommt. Es ist eine Möglichkeit, wirklich Ruhe und Glück in sich zu empfinden und nicht mehr abhängig zu sein von dem, was um uns herum vorgeht. Im Prinzip sind die meisten Menschen vollkommen abhängig von den Leuten, mit denen sie zusammen sind, mit denen sie nähere Beziehungen haben, auch diejenigen, mit denen sie entferntere Beziehungen haben, was in der Zeitung steht, was auf dem Fernseher gezeigt wird, was sie hören, sehen und sich ausdenken, total abhängig für ihr Glück. Manche Menschen sind auch vom Wetter abhängig für ihr Glück. Diese Abhängigkeit ist Unfreiheit. Wenn wir so abhängig sind, und die meisten Menschen sind so abhängig, sind wir total unfrei. Und wir spüren das auch. Wir wissen nur nicht, woher es kommt. Wir glauben im Allgemeinen, dass es daran liegt, was in der Welt um uns herum vorgeht. dass die Welt ist nicht in Ordnung und daher geht's bei uns auch nicht so richtig. Und zwischendurch ist sie dann ab und zu mal wieder, irgendwas ist in Ordnung und dann geht's. Aber das ist, stimmt gar nicht. Wir haben uns abhängig gemacht, weil wir noch nicht gelernt haben, dass wir erstens einmal unsere Gedanken kennenlernen und ersetzen können und zweitens einmal, dass wir vollkommen frei sind zu denken, was uns möglich ist. Im Prinzip, was wir wollen. Wir müssen nicht reagieren auf all das, was vorgeht. Diese Unfreiheit übt Druck auf uns aus. Diesen Druck machen wir uns selber. Wir wollen die Dinge ändern. Es ist schwierig, sehr schwierig, sich selbst zu ändern, geschweige jemand anders. Das sollte man überhaupt nicht probieren. Denn es ist so schwierig, dass man bestimmt da keinen Erfolg haben wird. Aber wenn man sich selbst ändert, ändert man die Welt. Und das wird immer wieder vergessen. Das ist auch eine ganz einfache und logische Erklärung. Wir alle sind die Welt. Wenn einer von uns sich geändert hat, haben wir die Welt geändert. Aber nicht nur das, sondern wenn wir wirklich diese Läuterung erleben und selbst nur kleine Schritte der Läuterung, so ist mehr Läuterung in der Welt zu finden. Und das, was aus uns herausströmt, hilft unserer Umwelt. Wir können nur das verschenken, was wir schon in uns tragen. Alles andere ist nur Ideen. Aber das, was wir in uns tragen und in uns sind, das können wir verschenken. Dieser Läuterungsprozess, können wir vielleicht sagen, ist der wichtigste Punkt der rechten Konzentration. Denn dieser Läuterungsprozess hat verschiedene Resultate. Das erste Resultat ist, dass wir, wenn wir die Emotionen läutern, wir nicht mehr so vielen Regungen und Erregungen ausgesetzt sind und daher viel klarer denken können. Nun glaubt man natürlich, dass man sowieso schon klar denkt. Aber der Buddha hat das verglichen mit Blinden und Halbblinden. Ein Halbblinder, der sieht alles so ein bisschen in Grau und glaubt, es sieht wirklich alles grau aus, bis er vielleicht eine Operation hat und dann sieht, ach ne, das ist ja ganz schön, das ist ja grün und blau, ist ja gar nicht grau. Und so geht es uns auch. Wir wissen gar nicht, dass wir die Dinge nicht richtig erkennen, so wie sie sind, weil keiner daneben steht und sagt, ja, schau doch mal dahin. Und so ist es mit dieser Läuterung ein so wichtiger Punkt, dass wir, wenn wir uns hinsetzen zur Meditation, das als unser Motiv, unser Beweggrund benutzen sollten und nicht den Beweggrund haben, ich will jetzt was aus dieser Meditation bekommen, soll mir was bringen. Ich habe gerade erst neulich einer meiner Schüler, der schon jahrelang meditiert, nicht bei mir, sondern bei jemand anders, aber jetzt ist er mein Schüler, Jahre und Jahre, ich glaube 12 Jahre, einen Brief bekommen. Er hat gesagt, ich habe aufgehört zu meditieren, es hat mir nichts gebracht. Ich habe ihm eine Kassette geschickt, so ungefähr dem, was ich hier erzähle. Aber ich habe nichts weiter von ihm gehört. Ein hochintelligenter Mensch, der auch im Leben gut sich behaupten kann und etwas darstellt, aber die Meditation soll ja nichts bringen. Es ist ein Läuterungsprozess. Und ich betone das so stark, weil ich natürlich durch Fragen und Feedback immer wieder diese Schwierigkeit höre. Es soll was bringen. Es bringt was, aber nicht das, was man sich vorstellt. Also das Erste ist einmal, dass wir durch das etikettieren, unsere eigenen Gedanken kennenlernen und das Ersetzen kennenlernen. Das sind zwei ganz wichtige Punkte. Dass wir durch den Entschluss, Meditation durchzuführen, gutes Karma machen. Wir können gar nicht genug gutes Karma machen. Denn wir haben alle schon, alle miteinander, auch schon schlechtes Karma gemacht. Allein schon durch negative Gedanken. Sodass so viel gutes Karma wir nur machen können, uns eine Unterstützung ist in jeglichem Unternehmen. Nicht nur in der Meditation, aber auch in der Meditation. Und dann als ganz wichtigen Punkt, nicht glauben, etwas zu bekommen, sondern wissen, ich setze mich hin zur Meditation, weil es ein Läuterungsprozess ist. Weil ich zu der Zeit, wo ich konzentriert bin, weder Hass noch Gier empfinden oder denken kann. Und diese Läuterung macht sich nach einiger Zeit bemerkbar. Wenn man sich selber immer wieder untersucht, merkt man, dass es einfacher wird, von diesen Negativitäten loszulassen. Das bedeutet nicht, dass sie nicht mehr hochkommen. Dass sie nicht mehr hochkommen, das ist ein Schritt, wo schon viel Einsicht gekommen sein muss und viel Praxis dahinter stecken muss. Aber dass man leicht loslassen kann, das ist ein enormer Vorteil. Denn es gibt Menschen, die zum Beispiel gerade an Hass sehr, sehr lange festhalten. So lange, dass es absurd wird. Ich kenne ein Schwesternpaar, die sich seit 25 Jahren todböse sind und kein Wort miteinander reden. Und wie ich sie einmal gefragt habe, wieso eigentlich, hat die eine nicht mehr gewusst, wieso. Und die andere hat es ja gewusst. Es hat sich um die Erbschaft von der Mutter gehandelt. Aber es ist absurd, total absurd. Man verdirbt sich selber das Leben, nur das ist ein Extrem. Man muss nicht 25 Jahre lang böse sein, aber ich erkläre solche Extreme ganz gerne, um zu sehen, was möglich ist für den menschlichen Geist. Da kann alles Mögliche. Wir nennen ihn einen Zauberkünstler, der kann alles. Er kann das Gute, er kann das Schlechte, er kann sich überall einfinden, alles rechtfertigen, er kann überall mitmachen. Diese Möglichkeit also, hier durch das Meditieren sich so eine Grundlage zu schaffen, sodass man im täglichen Leben es viel einfacher hat, sich diesen Negativitäten erst einmal objektiv zu nähern und nicht immer subjektiv, das bin ich. Und sobald es nämlich ich ist, muss es ja eine Rechtfertigung haben. Und dann muss ich auch eine Rechtfertigung finden. Und wenn ich eine Rechtfertigung gefunden habe, dann ist im Allgemeinen zu Ende. Dann geht es nicht mehr weiter, dann kann ich nicht mehr ersetzen. Also wenn ich mich jetzt objektiv diesen Negativitäten genähert habe und auch schon gelernt habe zu ersetzen, dann merkt man im täglichen Leben, dass es viel einfacher geht. Es wird wie eines Tages fühlt es sich an, als ob es geölt wäre. Es ist nicht mehr so holprig. Vielleicht hat man diese Holprigkeit schon gemerkt. Die Holprigkeit ist nur im eigenen Geist. Und die Meditation hilft dagegen. Wir haben noch einen großen Vorteil von der Meditation und etwas, was auch ganz wichtig ist. Und zwar, wenn wir den Atem als unser Meditationsobjekt benutzen, so können wir nur den Atemzug, der jetzt gerade ist, beachten. Der vorherige ist vorbei und der nächste ist noch nicht gekommen. Und das muss uns eines Tages einmal verdeutlichen, dass wir im Allgemeinen nie in der Gegenwart leben, sondern entweder uns gerade an Dinge aus der Vergangenheit erinnern oder uns gerade etwas ausdenken, was in der Zukunft sein soll. Die Menschheit hat es an sich, ihr Leben zu erdenken. Wir alle können das bestimmt gut. Da haben wir bestimmt keine Schwierigkeiten. Das Planen und Hoffen und Erläutern und was man alles machen will und wie man es machen will und so weiter. Das
Einzige, was wir immer mit unserem Leben machen können, ist, dass wir es erleben und nicht erdenken. Und das machen wir bei der Atembetrachtung. Wir erleben den Atemzug, wie er ist, und erleben dadurch, dass dieser Atemzug uns am Leben hält. Das heißt also, dass er ein ganz wichtiger Bestandteil ist und dass wir ihn im Allgemeinen überhaupt nicht beachten und ihn für selbstverständlich annehmen. Bis zu dem Moment, wo wir vielleicht entweder krank sind oder Asthma haben oder Husten bekommen oder irgendwelche Schwierigkeiten mit unserem Atem haben. Bis dahin ist er selbstverständlich. Er ist aber nicht selbstverständlich. Er ist total vergänglich. Jeder Atemzug ist vergänglich. Einatmen, zu Ende, ausatmen, zu Ende. Dann wieder einatmen, dann wieder ausatmen. Und wenn wir das einmal beachten, und es liegt nichts im Wege, steht nichts im Wege, das zu beachten, dann kann uns nach einiger Zeit der Beachtung ganz klar werden, dass alles, was in uns hineinkommt, auch wieder heraus muss. Dass wir also nichts anderes wie eine bewegliche Vergänglichkeit manifestieren und nicht die Solidität, die wir ansonsten immer glauben. Diese Solidität ist darauf gebaut, diese Idee der Solidität ist darauf gebaut, dass wir eine optische Illusion verfallen sind. Wir sehen alle recht solide aus. Man anfasst, fühlt sich recht solide an. Alles, was wir sehen und anfassen, fühlt sich und sieht aus solide und fühlt sich so an. Dass der Atem, der die Grundlage des Lebens ist, ohne den geht's nicht, absolut nicht solide ist, sondern nichts anderes wie ein Luftzug, der hinein und hinaus geht und sich ständig verändert, das beachten wir nicht. Und daher hat der Buddha gesagt, wir sollen die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Natürlich, wenn man das einmal liest, kann man glauben, man sieht ja die Dinge so, wie sie wirklich sind. Man kann ja gut gucken, wieso kann man nicht sehen, die Dinge, wie sie wirklich sind. Aber das hat er gemeint. Einmal sehen, wie vergänglich das alles ist. Wie wir durch die Kontinuität des Atems glauben, dass er ständig ist. Die Kontinuität ist das, was uns an die Beständigkeit immer wieder heranbringt und uns damit das etwas zeigt, was gar nicht ist. Genauso ist es mit uns selbst beschaffen. Das ist auch kontinuierlich. Wir waren gestern da und nehmen an, morgen wieder da zu sein. Aber dass wir gestern ganz anders waren und morgen wieder anders sein werden, das beachten wir nicht. Sodass wir durch die Meditation, auch selbst wenn unsere Konzentration noch sehr mangelhaft ist, und am Anfang ist sie bei fast jedem Menschen mangelhaft, nicht bei jedem, aber bei fast jedem Menschen sehr mangelhaft, und das ist nicht nur am Anfang, bei den meisten Menschen dauert es eine ganze Zeit, bis sie nicht mehr so mangelhaft ist, eine geraume Zeit, dass wir dadurch ganz andere Tiefenperspektiven bekommen können über uns selbst. Wenn wir uns nämlich nicht ganz so solide erkennen und vielleicht etwas durchlässiger und ständig in Bewegung, dann ändern sich vielleicht unsere Prioritäten, was am wichtigsten ist. Die meisten Menschen werden von der Meditation abgehalten dadurch, dass alles andere, was sie zu tun haben, wichtiger erscheint. Es muss alles zuerst gemacht werden. Und dann am Ende ist keine Zeit mehr. Es ist eine Frage der Prioritäten. Weiter gar nichts. Diese Änderung, diese Wertänderung, kommt aber nur, nicht wenn man das jemand sagt, sondern durch persönliche Einsicht. Wenn wir selber merken, dass wir ja ständig im Vergehen sind. Und dass vielleicht, wir gar nicht, nicht nur vielleicht, dass wir ganz sicherlich nicht wissen, wie lange wir noch hier sind, dann haben wir vielleicht einen anderen Zugang zu dem, was wir im täglichen Leben für das Wichtigste halten. Das bedeutet nicht, dass wir nicht unseren Verpflichtungen nachkommen. Jeder muss das. Dass wir nicht unsere Verantwortung erfüllen, das muss auch jeder. Sondern es bedeutet, wie wir daran gehen. Und es bedeutet auch, für was wir uns Zeit nehmen. Zeit ist für jeden vorhanden. Wir müssen uns nur für das Zeit nehmen, was wir für wichtig halten. Ich habe vor allen Dingen darüber gesprochen, wenn die Konzentration noch nicht ganz so ist, wie man sich es vielleicht vorgestellt hätte, gelinde gesagt. Was davon sofortige, nicht nur Vorteile, sondern auch Änderungen in einem Vorgehen, wenn man die Meditation regelmäßig durchführt. Es bleibt noch ein anderer Punkt über die Konzentration zu sagen, den ich ein andermal anschneiden werde, und zwar, was geschieht, wenn wir uns wirklich konzentrieren können. Wirklich bedeutet, dass der Geist nicht mehr abschweift. Und dazu will ich nur eine Sache jetzt sagen, einen Punkt dazu machen. Ich habe schon gesagt, dass wenn die Läuterung stattfindet, wir mit unseren Emotionen nicht mehr in so viel Regungen und Erregungen kommen daher, klarer denken können, klarer blicken können. Dazu braucht der Geist aber auch Ausruhen. Der Körper, der kriegt jede Nacht seine Nachtruhe. Ständig beim Arbeiten ist der Geist, ist er natürlich, wird er müde. Und die Müdigkeit zeigt sich nicht nur darin, dass wir schlafen gehen wollen. Der müde Geist ist auch ein Geist, der leicht lässig und träge wird, weil er müde ist. Genau wie wenn ein Körper müde ist, wird er auch lässig und träge. Er kann nicht mehr so. Da haben wir zwei Dinge in der Meditation, die uns dagegen helfen. Selbst wenn der Körper nicht so erstklassig ist, der Geist kann dennoch total scharf und total wach sein. Das ständige sich wieder hinwenden zum Meditationsobjekt, also zum Atem, dieser wiederholte Entschluss, ist ein Gegenmittel gegen die Lässigkeit und Trägheit des Geistes. Denn er kann sich nur auf das Meditationsobjekt konzentrieren, wenn er wach ist. Wenn er wirklich dabei ist. Es ist sehr leicht, in eine Art Vernebelung zu verfallen, wenn man meditiert. Und diese Art Vernebelung bringt überhaupt nichts. Und die ist erkennbar dadurch, dass wenn wir fertig sind mit der Meditation und wir fühlen uns müde und wollen ins Bett gehen oder uns hinlegen, dann waren wir nicht hellwach, nicht achtsam, nicht der Geist war nicht wirklich aufmerksam. Wenn wir uns aber nach der Meditation sehr erfrischt fühlen, als ob der Geist einen Jungbrunnen durchgemacht hätte, dann war er wirklich bei der Sache. Das können wir ganz leicht selber feststellen. Die Meditation, die achtsam ist, daher also einen Läuterungsprozess durchmacht, ist erfrischend und ist ein Gegenmittel gegen die Lässigkeit und Trägheit des Geistes. Der Buddha hat die Lässigkeit und Trägheit des Geistes damit verglichen, dass man in einem Gefängnis sitzt, natürlich in einem selbstgebauten Gefängnis, wozu man natürlich auch selbst den Schlüssel hat. Es ist der Geist, der sagt, ich kann nicht, ich will nicht, ich mach's später. Es ist mir zu viel, ich bin überfordert, alle wollen was von mir. es ist zu schwierig. Das ist der Geist, der im Gefängnis ist. Der kann dann nicht in die Weite. Der bleibt bei sich und versucht da irgendwie Annehmlichkeit, Komfort zu finden, kann es aber nicht finden. Das Gegenmittel ist erstens einmal die Meditation. Die Meditation, wo der Geist sich immer wieder hinwenden muss und wach sein muss, aber keine Gedanken, die ihn natürlich wieder ermüden würden. Je weniger Gedanken, desto mehr Kraft findet er. Desto weniger von dieser Trägheit behält er. Und das spüren wir dann im täglichen Leben. Es läuft einfacher. Wir brauchen nicht immer zwischendurch zu denken, ach, es ist ja so schwierig und so viel und ich muss so viel machen und wie kann ich da hinaus, raus aus diesen Verpflichtungen. Das ist ein Punkt, der uns hilft. Aber es ist noch ein anderer Punkt, den ich jetzt nicht erläutern will. Ich werde ihn nur erwähnen, ich werde ein andermal erläutern. Und das ist die volle Konzentration, wenn es wirklich der Geist konzentriert wird. Und wenn wir das erleben, dann erleben wir unser Innenleben. Das Innenleben, was wir vielleicht insofern kennen, als wir unsere Reaktionen kennen, die sich auch immer wiederholen, die manchmal angenehm sind und häufig auch unangenehm. Das ist aber nicht unser wahres Innenleben. Unser wahres Innenleben sieht anders aus. Das kommt durch die volle Konzentration. Und das kann ich jetzt zeitgemäß nicht mehr genau erläutern, aber es ist jedenfalls der Weg des menschlichen Geistes in der Meditation, der jedem offen steht, aber nur durch Übung. Es ist unmöglich, man kann es keinem schenken, man kann es nicht wünschen und hoffen, man kann nur immer wieder von allen Gedanken loslassen und sich immer wieder konzentrieren. Wenn wir das tun, ist es unausbleiblich, dass der Geist sich nach innen wendet und dort die wahre, unsere wahre Natur erlebt. Die wahre Natur, die ganz anders aussieht als die, die wir im Alltag kennenlernen. Aber auch schon, wenn wir dort noch nicht hinkommen, sind die anderen Vorteile und die Möglichkeiten, die ich erwähnt habe, alle vorhanden. Das dürfte genug sein für einen Abend. Wenn jetzt Fragen sind, jetzt wäre die Zeit dafür, Fragen zu stellen. Irgendwie.
Also weggehe,
ja.
Oder
ja.
Ich ins Kloster gehe oder.
Das ist nicht die Antwort drauf. Der Alltag ist unsere Schule. Ich nenne das eine ganztägige Fortbildungsschule. Das ist unser Alltag. Und sich irgendwo zurückzuziehen, das kann man natürlich zeitweilig machen, um die Konzentration zu stärken und sich zu erkennen. Aber sich dann, sagen wir einmal, zu glauben, dass wenn man sich permanent zurückzieht, dass man dann geläutet wird, kann kompletter Fehlgedanke sein. Denn gerade in den Konfrontationen, die wir im Alltag haben mit anderen Menschen, denen wir sich sehr oft etwas andichten, wo gar nicht, es stimmt gar nicht, was wir glauben von denen. Und wo wir dann so oft auch negativ reagieren, das ist das, was wir lernen müssen. Sodass der Läuterungsprozess im täglichen Leben die Hauptsache ist, unterstützt durch die Meditation. Wenn die Meditation tagtäglich weitergeführt wird und selbst wenn die Konzentration dann, wie du sagst, nicht zu Hause nicht so gut ist wie im Kurs, das im Allgemeinen der Fall ist, so ist es dennoch ein Läuterungsprozess. Es ist dennoch ein Gegenmittel gegen Gelässigkeit und Trägheit und es ist auf jeden Fall ein Erkennen von sich selbst. Und ein Ersetzen und Nicht-Identifizieren durch das Etikettieren. Und all das muss im Alltag weitergeführt werden. Wenn dann die Konzentration nicht so funktioniert, so ist das nicht, ja, das ist nicht verwunderlich. Dann muss man wieder zum Kurs kommen, bis man eines Tages es bei jeder Gelegenheit kann. Eines Tages ist es so, dass wenn man lange genug meditiert hat, man auf Anhieb sich konzentrieren kann. So seltsam sich das vielleicht im Moment anhört, aber das geschieht eines Tages. Aber dazu ist es nicht, dass man nun darauf warten muss, sondern inzwischen kann man sehr viel unternehmen. Und der Alltag ist dazu da. Ja.
Ist diese Konzentration ausschließlich durch Meditation erreichbar?
Das würde ich nicht sagen. Ich habe zum Beispiel Schüler, die Maler sind. Und oder besonders eine fällt mir dabei ein, eine Schülerin, aber noch einer, auch ein Schüler, die sich so konzentriert auf ihre Malaktivität, malt sehr schöne Bilder, dass sie sogar dabei in was die erste Vertiefung heißt, kommt. Also sie kann natürlich dann auch gut meditieren, weil sie ja schon diese Konzentrationsfähigkeit hat. Das ist ein Beispiel, was mir einfällt. Die erste Vertiefung ist nicht so schwer zu erreichen. Die habe ich auch schon gehört, dass Menschen sie beim Jogging bekommen. Aber es gibt 8 Vertiefungen. Und da muss man sich wohl aufs Kissen setzen dazu. Also es gibt schon, ich habe übrigens auch noch folgende Erfahrung gemacht, die vielleicht sich ganz seltsam anhört, dass die Menschen, die Computerprogrammer sind, sich derartig konzentrieren müssen auf die Programme, dass sie ganz gut in die Meditation reinkommen. Obwohl das sich so anhört, als ob die beiden Dinge total gegensätzlich sind, so ist es dennoch eine solche Konzentrationsarbeit sehr häufig dabei, dass sie in die Meditation gut reinkommen. Was gibt's noch? Ja.
Ich habe Probleme mit der Abhängigkeit von der Welt. Und zwar, man muss ja in der Umwelt leben. Wenn ich das immer so sehe, tagtäglich, da verschwindet wieder Wald, da wird wieder was zugebaut. Es werden Tiere ausgerottet. Ja, das erzeugt in mir, wie soll ich sagen, Traurigkeit oder manchmal auch Wut. Ich kann damit ganz schlecht umgehen. Ich weiß nicht, was ich da so verkehrt mache.
Dass es nicht gut ist, unsere Umwelt zu verschmutzen und die schönen Felder zuzubauen, das ist klar, dass das nicht gut ist. Dass sich aber darüber zu ärgern, ist auch nicht gut. Ja. Denn der Ärger, den man in sich selbst spürt, der vergrößert ja den Ärger, der in der Welt existiert. Wir geben ja etwas dazu, dann zu dem Ärger. Also, das heißt also, wenn man jetzt einer Sache gegenübersteht, wo etwas gemacht wird, was man für falsch hält, man in der Lage ist, wenn man genug Einfluss hat, wenn man fähig ist, da irgendetwas dran zu ändern, ja, dann soll man sich damit beschäftigen, wenn man in der Lage ist. Ist man nicht in der Lage, daran etwas zu ändern, dann kann man nur darauf schauen, dass alles sich ständig ändert. Dass es überhaupt keinen Sinn hat, sich darüber irgendwie aufzuregen, sondern dass es nur einen Sinn hätte, hilfreich zu sein. Und da kann man dann das Hilfreichsein so weit in sich selbst also hervorbringen, dass man zum Beispiel den Bäumen, die nutzlos umgeschlagen werden vielleicht, liebende Güte mit durch die Meditation gibt, dass man sich liebevoll all den Dingen nähert, wo man weiß, dass sie dem Untergang entgegengehen. Und es geht alles ständig dem Untergang entgegen. Das ganze Universum ist dabei, sich zusammenzuziehen und wieder auseinanderzugehen. Also es ist immer ständige Wechselbewegung. Und dadurch, dass man sich darüber ärgert, dass die Umwelt verschmutzt wird oder ruiniert wird, dadurch wird sie ja nicht ruiniert. Das ändert ja nichts. Im Gegenteil, man ruiniert seine eigene Gemütsstimmung. Also man hat dann, es werden zwei Sachen ruiniert. Die Umwelt wird ruiniert und die eigene Gemütsstimmung wird ruiniert. Das nutzt nichts. Man kann etwas tun, wenn man wirklich da Fähigkeiten hat oder so einflussreich ist, oder aber die liebende Güte. Die liebende Güte als Meditation kann hilfreich sein. Ich sage nicht, sie muss, sie kann. Und dann geht es einem selber auf jeden Fall besser. Und dann ist man auf jeden Fall ein besserer Partner für die eigene Umwelt. Ja.
Bei der Frage von der Frau möchte ich nochmal was dazu fragen. Die Frage hat sich jetzt gerade gestellt. Und zwar, indem man sich über nichts mehr ärgert, heißt es aber nicht, dass man alles, dass man nichts mehr verändern möchte. Weil viele Leute ist halt der Ärger erst der Impuls, dass sie etwas verändern möchten. Aber wenn man jetzt also sich über nichts mehr ärgert und sich gelassen ist, heißt nicht, dass man alles so annimmt und akzeptiert, wie es ist. Also man erkennt dann schon immer noch Missstände, die nicht in Ordnung sind, wie jetzt zum Beispiel die Umwelt oder wenn ein Mensch sich nicht richtig benimmt.
Sicherlich. Wenn man sich überhaupt nicht mehr ärgert, ist man erleuchtet. Und da wir nicht genau wissen, wie das vor sich geht, erleuchtet zu sein, so ist das nicht so ganz genau festzustellen. Aber es ist so, man kann das in vielleicht in ganz einfache Worte kleiden. Wir erkennen das Verbrechen, aber wir hassen nicht den Verbrecher. Und das ist die Aufgabe, der wir uns gegenübergestellt sehen. Und es ist eine große Aufgabe. Und es ist eine schwierige Aufgabe, an der man immer arbeiten muss. Und denn Verbrechen muss nicht gleich etwas Extremes sein, ne? Können auch Kleinigkeiten sein. Ja.
Aber wenn ich auch zum Beispiel alles, ich ärgere mich über einen Menschen und ich etikettiere dann, ist das nicht irgendwie eine Verdrängung dann auch? Ich muss auch im Grunde genommen dieses Ganze, was mich ärgert, dass ich das vielleicht noch irgendwie aufarbeite. Ich kann es ja nicht einfach jetzt, ich stecke jetzt an, was weiß ich da, und dann auf einmal denke ich an eine Wiese oder an einen Blumen. Damit ist für mich das Problem ja nicht gelöst.
Nein, ganz sicher nicht. Die Meditation ist auch kein Problemlösen. Die Meditation ist eine Änderung des Innenlebens. Und wenn dieses Innenleben geändert ist, dann verschwinden zwar nicht alle Probleme, aber viele. Das heißt also, in dem Moment, wo ich weiß, erstens einmal, dass ich schlechtes Karma mache, wenn ich mich ärgere. Zweitens mal, dass ich meine eigene Gemütsstimmung ruiniere. Drittens einmal, dass mir das selber wehtut. Dass das demjenigen, über den ich mich ärgere, vielleicht gar nicht bekannt ist. Dass der weiter fröhlich seine Dummheiten macht. Also überhaupt gar keinen Einfluss ausübt. Wenn ich das alles weiß. Und weiß, ich ärgere mich, weil ich mich entweder angegriffen oder klein gemacht fühle, dann werde ich sicher dazu bereit sein, den Ärger in etwas anderes umzuwandeln. Da es aber, wie gesagt, etwas schwierig ist und bestimmt jedem am Anfang schwerfällt, diesen Ärger in Liebe umzuwandeln, was die Anweisung des Buddhas ist, so kann man einen Fluchtweg einschlagen, damit der Ärger einem nicht so viel wehtut, einem nicht selbst so viel Unheil bringt. und kann diesen Fluchtweg einschlagen, indem man sich erstmal über was anderes kümmert. Ja, eine Blumenwiese. Wenn man dann etwas Ruhe schon im Geist gewonnen hat, durch die Blumenwiese, was sehr leicht möglich ist, dann kann man versuchen, diesen Ärger umzuwandeln. Für diese Person, über die man sich geärgert hat. Umzuwandeln in Verständnis für die Person, in die Akzeptanz. Wenn man zum Beispiel sein eigenes Schwierigkeiten kennt, dann kennt man die Schwierigkeiten von jedem. Und wenn man die Schwierigkeiten von jedem kennt, braucht man sich nicht mehr zu ärgern. So sind sie eben. Also es gehört ein gewisser Gedankengang schon dazu, bis man sich da so aufrafft. Je mehr man es übt, desto automatischer wird es. Der Geist sagt, na, das ist doch Unsinn, das ist doch nicht nötig und erledigt. Aber erst muss man sich das mal alles vor Augen führen. Und dann kann man sich selber gut helfen damit. Noch irgendetwas?
Ja. Auch anknüpfend dazu, es gibt ja so ganz viele Therapieformen, wo erstmal diese Wut sozusagen oder dieser Ärger oder dieser Hass herauskommen soll. Wie ist deine Erfahrung? Ist es überhaupt heilend, diese Wut erstmal in diesen Ausmaßen zuzulassen? Oder ist einfach dieses positive Bild nicht sehr viel heilender?
Also die Lehre des Buddhas und die Erfahrung damit ist ziemlich klar, dass das Herauslassen dieser Wut sie nur vertieft. Wir vergleichen das sehr häufig mit einer nassen Erde, über die ein sehr schwerer Lastwagen fährt. Und der fährt immer wieder hin und her und macht ganz tiefe Furchen. Je öfter man das also da hin und her fahren lässt, macht er so tiefe Furchen, dass man dann eines Tages muss man dann noch einen Kran holen, und um da rauszuziehen. Der kommt nicht mehr alleine raus da. Und das ist dasselbe mit dieser Wut rauslassen. Und es ist natürlich wichtig, sie zu erkennen. Erkennen, nicht tadeln, ändern. Und die westliche Therapie ist da etwas stecken geblieben an der Stelle. Aber sie machen sich jetzt schon auf den Weg. Haben mich schon eingeladen dazu, zur psychotherapeutischen Konferenz in Lindau, ihnen Meditation beizubringen nächste Woche. Also sie sind schon auf dem Weg. Und haben das schon gesehen auch teilweise, dass das also nötig ist, dass man das Positive mehr beachten muss. Ja.
Ja. Macht Trauer eigentlich auch ein schlechtes Karma?
Ja. Trauer ist eine Reaktion auf einen Verlust. Das heißt also, es ist eine Reaktion, die dadurch kommt, dass man anhaftet. Da aber jeder Mensch, der nicht erleuchtet ist, anhaftet, so ist Trauer eine ganz normale menschliche Reaktion. Aber sie ist darauf aufgebaut, auf das Anhaften und das Verlieren dessen, an dem man angehaftet hat, oder die Angst davor, es zu verlieren, oder was immer es sei, woran man anhaftet. Also es ist aufgebaut auf einem auf Fehlgedanken. Denn ich hafte an etwas an, was ich glaube, ist mein, und habe es eventuell verloren oder kann es nicht so halten, wie es sein sollte, und dann kommt Trauer. Aber sich das einmal vor Augen zu halten, dass man, wieso man trauert, wäre da auch hilfreich. Es bedeutet
also
nicht, ja.
Geht es oft so, also dass ich traue, wenn ich merke, dass ich die ganzen Gedanken, die ich empfinde mit meinem neuen Weg, wenn ich sie nicht begreifen kann, und also wenn ich das Gefühl habe, ich kann sie gar nicht so schnell umsetzen, wie ich sie denke, und dann habe ich das Gefühl, sie stürzen über mich rein, und das erfüllt mich mit Trauer, dass ich den Weg nicht so schnell gehen kann, wie ich ihn eigentlich gerne gehen möchte.
Ja, also langsam, langsam, ne? Schritt für Schritt. Nur nicht übereilen. Wenn ein Gedanke in die Tat umgesetzt werden kann, ist das schon sehr gut. Das ist schon sehr, sehr viel wert. Ja, bitte.
Nur auch eine Frage zum Etikettieren. Wenn ich einen Gedanken habe und will den dann etikettieren, ist es ja mit einer Gedankenarbeit wieder verbunden. Ist es nicht möglich, direkt von dem Gedanken zu versuchen, wieder zum Atmen zu kommen?
Selbstverständlich, aber dazu muss man schon ein bisschen geübt sein. Selbstverständlich. Wenn man mit der Meditation geübt ist, dann kann man das. Und wenn man überhaupt, wenn man schon mal das Etikettieren praktiziert hat, dass man seine eigenen Gedanken erkennt im täglichen Leben, dann braucht man das auch nicht zu tun. Und wenn die Konzentration das ist, was die angrenzende Konzentration heißt, das ist Upachara Samadhi in Pali, dann soll man es überhaupt nicht tun, wenn es die angrenzende Konzentration ist. Aber wenn es beim Anfang ist, wenn man noch am Anfang ist, sozusagen, und wirklich die Gedanken über ein einstürmen, so ist es eine Riesenhilfe. Ja.
Ja, würden Sie sich dann gar nicht auseinandersetzen, wenn Sie in dem halt klein gemacht würden oder untergemacht würden, würden Sie sich gar nicht auseinandersetzen, würden Sie das einfach so in Ihrem, wenn Sie das in Ihrem Sinne dann so umwandeln praktisch.
Klein. Alles vorschreiben lassen. Zum Beispiel, was denn? Was vorschreiben lassen?
Ich war das bestimmen, wann sie kommt oder nicht kommt. Und wenn ich mal andere Freunde da habe, dann ist sie tiefst beleidigt und macht mir riesen Vorwürfe. Sie ist alt und halb blind und ich habe sie nicht eingeladen. Auch wenn ich sie anderen Mann einladen würde, macht sie pausenlos Vorwürfe. Gell? Würden sie da gar nicht auf die Diskussion einsteigen dann?
Ja, also da gibt es natürlich ein Hilfsmittel. Da muss man vorher schon überlegen, wie man den Menschen irgendwie, mit dem man zu tun hat, auf irgendeine Art und Weise mit ihnen so umgehen kann, dass man gar nicht erst in diese Schwierigkeiten kommt. Aber dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass es Menschen gibt, mit denen man gar nicht zusammen sein will. Ja, da muss man ehrlich sagen, dass man nicht will. Ist auch möglich. Ja, wenn jemand tief gekränkt ist, dadurch, dass man, was man gesagt oder getan hat, so kann man sich ja jederzeit entschuldigen.
Auch wenn man es nicht obwohl man es berechtigt hält.
Ja, nee, das gibt's nicht. Berechtigt gibt es nicht. Es gibt nur die Möglichkeit, dass man mit jemandem zusammen sein will oder nicht zusammen sein will. Die Kränkung ist des anderen Reaktion. Es ist also des anderen Schwierigkeit. Und die man vielleicht dadurch aufheben oder wenigstens vermindern kann, indem man ihnen zeigt, dass man Verständnis dafür hat und sagt, das tut einem furchtbar leid, das war eine Kränkung, war nicht gemeint. Es war nur gemeint, dass man andere Sachen vorzieht oder irgend sowas. Ich weiß nicht, was man sagen kann. Auf jeden Fall sollte man sich entschuldigen, wenn jemand sagt, ich bin gekränkt. Und dann eben sagen, das tut einem, dass einem das leid tut. Wieso sollte man Menschen, die von einem gekränkt wurden, bis an einen Tod mitführen? Dass die dann ihre Kränkung vielleicht weiterführen, das kann man nichts mehr gegen machen. Aber dass die eigene, vielleicht Schuld daran, kann man aufheben. Durch die Entschuldigung. Ja. Wollen aufstehen und uns die Beine strecken.